Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die Schulen haben bei weiteren Öffnungen und Lockerungen Priorität. Das war das Credo des Berliner Senats in den vergangenen Wochen. Für die Grundschüler stimmt das auch. Sie dürfen stundenweise wieder zur Schule gehen. Nächste Woche kommen dann auch die Abschlussklassen an die Reihe. Allein die 7. bis 9. Klassen hatten bisher keine Perspektive. Doch das Berliner Verwaltungsgericht gab einer Klage dagegen statt. Wie geht's nun an den Schulen weiter? Unser landespolitischer Reporter Jan Menzel hat nachgefragt.
Die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klasse sollten noch vor den Osterferien unmittelbaren Kontakt zu ihren Lehrern haben und auch ihre Schule mal wieder sehen, so Bildungssenatorin Sandra Scheres. Darüber habe ihre Verwaltung in den vergangenen Tagen mit Amtsärzten, Wissenschaftlern und Schulleitern gesprochen und so soll es nun auch kommen. In der nächsten Woche wird der Senat darüber beraten. Als wahrscheinlich gilt, dass die 7. bis 9. Klässler in anderthalb Wochen am 22. März wieder in die Schulen dürfen. Wie in den anderen Klassenstufen auch im Wechselmodell und unter Hygieneauflagen. Ein Beschluss des Verwaltungsgerichts hatte den Druck noch einmal erhöht. Die Richter hatten einem Siebt- und einem Neuntklässler Recht gegeben. Die beiden Gymnasiasten sahen sich benachteiligt und haben sich erfolgreich das Recht auf Präsenzunterricht erstritten. Allerdings war der Beschluss nur eine Einzelfallentscheidung. Bildungssenatorin Scheres will hier nun gleiche Bedingungen für alle Schülerinnen und Schüler herstellen. Vertreter mehrerer Parteien hatten zuvor gefordert, die Schüler der Mittelstufe nicht zu vergessen. Grünen-Fraktionschefin Gebel hatte verlangt, die 7. bis 9. Klassen schon nächste Woche im Präsenzmodus zu unterrichten. Ähnlich äußerten sich auch die FDP und Bundesfamilienministerin Giffey, SPD. Während die Linke weiteren Schulöffnungen skeptisch gegenübersteht, unter anderem mit der Begründung, dass ein System aus Schnell- und Selbsttests noch nicht flächendeckend etabliert ist. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mahnt für den nächsten Öffnungsschritt an, dass Lehrer besser geschützt und schnell geimpft werden müssen.
Soweit Jan Menzel. Aha-Regeln, Impfung, Selbsttest, das alles soll helfen, die Covid-19-Gefahr einzudämmen. Und auch in Brandenburg sind dabei die Schulen im Blick. 2,6 Millionen Selbsttests wurden dafür jetzt gekauft. Und was ab Montag in den Schulen passieren soll, dazu mehr aus Potsdam von Thorsten Südow.
Montag ist nicht nur Start in den Wechselunterricht für die 7., 8., 9. und 11. Klassen in Brandenburg. Dann sollen auch die Selbsttests für alle zwischen 6 und 18 Jahren beginnen, sagt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD im Bildungsausschuss des Landtages.
Ich gehe davon aus, dass wir mindestens an den weiterführenden Schulen, vermutlich aber an allen Schulen am Montag, Tests zur Verfügung haben. Nach unserer Vorstellung sollten die Tests jeweils am Montag zu Beginn der Woche durchgeführt werden.
Im Unterrichtsraum werden Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in Kürze neue Abläufe mit den Tests lernen.
Das ist ein Test im vorderen Nasenbereich. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Ist eine Person positiv getestet, sollte sie nach Hause gehen und einen PCR-Test durchführen lassen beim Hausarzt oder woanders. Und dann, wie gesagt, kommt das Gesundheitsamt und klärt das.
Informationen an die Eltern und eine Einverständniserklärung für die Testungen würden vorbereitet. Polizei und THW unterstützen bei der Testanlieferung.
Wir haben insgesamt ungefähr 2,6 Millionen Tests dann für die Schulen zur Verfügung und wir gehen davon aus, dass das bis zur Sommerpause reicht. Sollte es nicht reichen, werden wir natürlich in der Lage sein, auch weitere Tests zu beschaffen.
Bildungsministerin Ernst nennt die Selbsttests eine wichtige Schutzmaßnahme, berichtet außerdem von einer sehr hohen Impfbereitschaft der Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und sagt auf kritische Anmerkungen der Linksfraktion, sie sehe Abiturprüfungen und 10. Klasse-Prüfungen in Brandenburg nicht in Gefahr. Weil monatelang nicht in den Schulklassen gelernt werden konnte, hätten etwa 20% der Kinder und Jugendlichen großen Unterstützungsbedarf, so Ministerin Ernst. Und vielfältige Hilfen für die Schülerinnen und Schüler würde es geben.
2,6 Millionen Selbsttests also für Brandenburger Schulen, Thorsten Südow informierte. Das Brandenburger Gesundheitsministerium steht weiter in der Kritik. Es geht um die Beraterfirma Kienbaum. Sie soll rund 500.000 Euro erhalten haben, um beim Management der Corona-Impfungen zu unterstützen. Und dennoch ist Brandenburg bei den Impfquoten auf dem letzten Platz bundesweit. Wurde hier also Geld verschwendet? Aus Potsdam dazu unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schusch.
Die Kritik kommt vor allem von der linken Fraktion im Brandenburger Landtag. Deren gesundheitspolitischer Sprecher Ronny Kretschmer ist davon überzeugt, Kienbaum war zu teuer für das, was am Ende bei rausgekommen ist.
Wir reden um Tagessätze von bis zu 20.000 Euro. Wir reden von knapp 600.000 Euro Steuergeld, die dafür aufgewendet worden sind. Und wir reden davon, dass Brandenburg immer noch am letzten Platz bei der Impfquote ist.
Laut dem Brandenburger Gesundheitsministerium wurden 450.000 Euro netto bezahlt für Beratungen im Zeitraum 5. Januar bis Ende Februar und noch einmal 18.000 Euro netto für 10 Tage im März. Dabei seien zeitweise bis zu 10 Kienbaumberater im Einsatz gewesen. Sie hätten unter anderem in verschiedenen Notsituationen geholfen, zum Beispiel als die Impfhotline zusammenbrach oder als sich Impfstofflieferungen verzögerten. Ursprünglich habe es dafür ein Projektbüro gegeben außerhalb des Ministeriums, doch dessen Leitung sei unvorhergesehen ausgeschieden, deshalb die Beratungsfirma. Für den linken Politiker Kretschmer ist diese Argumentation nicht nachvollziehbar.
Ich kann nicht nachvollziehen, dass wenn eine Person als Projektleitung aussteigt, aus welchen Gründen auch immer, die wissen wir ja nicht, dass man dann in seiner Not, so wie sie beschrieben wird, eine Agentur beauftragt. Und ich erwarte, dass das Gesundheitsministerium in der Lage ist, diese Probleme zu lösen, und zwar in einer Krise.
Auch innerhalb der Brandenburger Kenia-Koalition gibt es Unzufriedenheit darüber, dass es mit den Corona-Impfungen weiterhin nur schleppend vorangeht. Der Brandenburger SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte in dieser Woche, die Regierung müsse da schleunigst besser werden.
Sie wissen, in der vergangenen Woche gab es 25.000 Impfungen. Wir müssen aber hinkommen zu 25.000 Impfungen am Tag.
In Brandenburg sind bislang rund 80.000 Menschen zweimal gegen Corona geimpft. Für eine sogenannte Herdenimmunität müssten es rund 1,5 Millionen werden.
Soweit aus Potsdam, Oliver Schosch. Eine Mutter und ihre Tochter überlebten den Unfall nur knapp. Als vor etwa 6 Monaten ein Raser auf dem Berliner Kurfürstendamm mit durchdrücktem Gaspedal ihren Kleinwagen rammte. Im Prozess vor dem Landgericht um ein illegales Autorennen gesteht nun der Mann. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling mit den Einzelheiten.
Das alles habe er nicht gewollt, lässt er seinen Verteidiger erzählen. Ihm gegenüber sitzt im Schwurgerichtssaal 500 die 17-jährige Victoria. Sie saß im Kleinwagen, als sie mit ihrer Mutter nach Hause fahren wollte und der Leihwagen des Angeklagten auf dem Kuhdamm in den Kleinwagen krachte. Ihre Mutter liegt bis heute im Wachkoma. Eine Familie wurde dauerhaft zerstört. Man sieht es im Gerichtssaal nicht nur an den Tränen und der Betroffenheit selbst der Richter. Gerichtssprecherin Lisa Jahn.
Der Angeklagte hat nach den bisherigen Erkenntnissen mit dem 530 PS starken Mietfahrzeug voll beschleunigt. Er hat das Gaspedal voll durchgedrückt, um eine Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Nach seinen eigenen Bekundungen heute wollte er damit seine Beifahrerin, eine Urlaubsbekanntschaft, beeindrucken.
10.000 Euro haben der Angeklagte und sein Verteidiger als Schmerzensgeld dabei. Weitere 10.000 soll es noch einmal für die geschädigte Mutter und ihre Tochter geben, wenn der Prozess zu Ende ist. Ein handschriftlicher Entschuldigungsbrief soll Victoria übergeben werden. Das Gericht macht einen Vorschlag. 3 Jahre und 8 Monate bis zu 4 Jahren seien für den nicht vorbestraften Angeklagten und sein Autorennen auf dem Kuhdamm Schuld und Tat angemessen. Nach dem Urteil wird er eventuell Haft verschont. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmen zu. Victoria sagt zum Vorschlag des Gerichts wörtlich: Ich denke, es wird richtig entschieden. Das Urteil ist für Anfang Mai geplant.
Aus dem Berliner Landgericht berichtete Ulf Morling. Berlin hat ein neues Polizeigesetz, das Parlament jetzt verabschiedet hat. Die Gewerkschaft der Polizei kritisiert es aber als zu lasch und hätte sich mehr Befugnisse gewünscht. Die rot-rot-grüne Koalition sagt vor allem, es stärkt die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Was sich genau alles ändert, bringt unsere Berlin-Reporterin Birgit Radatz auf den Punkt.
Insgesamt 18 Punkte haben SPD, Grüne und Linke geändert. Es ist die 3. wichtige Reform des Berliner Polizeigesetzes oder kurz ASOG. Neu sind die Einführung von Bodycams, also Kameras am Körper von Dienstkräften. Diese müssen sichtbar getragen werden, der Einsatz soll in 3 Jahren evaluiert werden. Menschen, die von einer polizeilichen Maßnahme betroffen sind, können verlangen, dass die Kamera eingeschaltet wird. Gesetzlich verankert ist nun auch die Kennzeichnungspflicht für Dienstkräfte, entweder durch ein Namensschild oder eine Nummer. Auch neu ist die Möglichkeit zur Überwachung von Handys und Chats, wenn die Gefahr von schwersten Straftaten droht. Auch kann die Polizei bei den Anbietern den Standort eines Handys erfragen. Das alles gilt aber erst einmal nur befristet für 4 Jahre und mit anschließender Evaluation. Sogenannte Quellen-TKÜ wie Staatstrojaner oder Online-Durchsuchungen wird es in Berlin aber nicht geben. Opfer von Straftaten sollen mit Hilfe der Polizei Papiere erhalten können, die ihnen vorübergehend eine neue Identität verschaffen. Eine weitere wichtige Änderung betrifft die sogenannten kriminalitätsbelasteten Orte, kurz KBO. Die durfte die Polizei früher auch wegen aufenthaltsrechtlicher Straftaten oder Prostitution einrichten. Das geht nun nicht mehr. Kontrollen sollen aufgrund des Verhaltens, nicht wegen des Aussehens stattfinden, betont vor allem der grünen Innenpolitiker Benedikt Lux.
Erläuterung waren das von Birgit Radatz. Ende letzter Woche gab es einen medienwirksamen Polizeieinsatz im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Zusammen mit Innensenator Geisel ging es gegen Drogendealer. Ziel? Die Täter sollen abgeschreckt werden, und zwar in der ganzen Stadt. Dazu wurde nun ein Konzept erläutert in einem digitalen Pressegespräch. RBB-Reporterin Miriam Keuter war für uns dabei.
Konsequente Verfolgung von sogenannten Brennpunkttätern mit Hilfe einer täterorientierten Strategie, so könnte man das Konzept kurz zusammenfassen. Was heißt das? Bisher ist es so, dass ein Staatsanwalt Verdächtige nach Namen und Alphabet zugeordnet bekommt und bearbeitet. Das soll jetzt anders werden, sagt Rainer Pützhofen, zuständig für Rauschgiftkriminalität.
Die Dezernentinnen und Dezernenten der Betäubungsmittelabteilung werden jedes Delikt, das diese Personen begehen, an sich ziehen, sodass wir wissen, was hat der Mensch begangen, wie ist die Beweislage in dem anderen Verfahren.
Im Klartext, eine groß angelegte Razzia wie am vergangenen Freitag im Görlitzer Park soll auch ein sichtbares Ergebnis liefern für Polizei und Bürger, sagt Jörg Graupach, Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft.
Der Eindruck, der entsteht, ist, dass diese Personen unbescholten jedes Mal wieder am gleichen oder am nächsten Tag dann dort stehen und weiter ihren Handeln nachgehen. Das können wir dadurch unterbinden, indem wir halt gezielt uns die High-Performer in dieser Szene anschauen und sie nachhaltig mit allen Delikten, die da eine Rolle spielen, verfolgen.
Diese täterorientierte Strategie lasse sich auf alle Berliner Kriminalitätsbrennpunkte anwenden, hieß es. Dazu zählen neben dem Görlitzer Park und dem Cottbusser Tor in Kreuzberg auch die Hasenheide in Neukölln und das RAW-Gelände in Friedrichshain.
Informationen zusammengefasst von Miriam Keuter. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio Podcast.